Herzlich willkommen zurück zu Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und einem spannenden Gast aus der Welt der Oper. Mein heutiger Gast ist eine der führenden Wagner-Interpretinnen der letzten Jahrzehnte. Kaum eine hochdramatische Partie, die nicht durch ihre Kehle ging. Die gebürtige Amerikanerin, die sich in Deutschland schnell etablieren und hocharbeiten konnte, hat sie alle gesungen. Als Sieglinde, Brünnhilde, Chrysothemis oder Elektra begeisterte sie auf den großen Bühnen der Welt, aber auch als Fidelio Leonore oder Marschallin. Auf diesen Bühnen steht sie glücklicherweise noch heute, wenn auch nicht mehr in den tragenden Titelpartien von einst, dafür aber in den charaktervollen Nebenpartien wie in Jenova, Cavalleria Rusticana oder, ganz aktuell, in Richard Strauss' selten gespieltem Konversationsstück Intermezzo, in Berlin und Dresden. Ich bin froh, dass wir uns über diesen Weg begegnen durften und dass ich sie nun vor mir sitzen habe, um mit ihr ein wenig über ihren spannenden Lebensweg zu plaudern. Die amerikanische Sopranistin Nadine Sekunde. Herzlich willkommen.
Danke, danke für diese Chance, meine Ideen und Wissen weiterzugeben.
Ich bin ganz neugierig und alle, die zuhören, auch. Also ich habe die große Ehre, wie schon gesagt, dich nicht nur hier im Podcast begrüßen zu dürfen, sondern auch heute Abend wieder als meine Gattin in der Strauss-Oper Intermezzo an der Semperoper in Dresden. Eine Partie, die du auch kürzlich in Berlin gesungen hast, an der Deutschen Oper. Dein Debüt in Dresden generell?
Nein, ich war schon mal, also mein Mann sagt immer, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb und das stimmt irgendwie. Er weiß besser als ich, wo und wann ich gesungen habe. Aber ich weiß ganz genau, dass ich hier vor etwa 10 Jahren die Aufseherin gegeben habe.
In der Elektra. In
diese berühmte Elektra mit dem Thielemann. Also da war ich auch dabei. Also es kann sein, dass das früher irgendwas war, aber es mischt sich alles.
Ja, ich verstehe.
Über die 50 Jahre mischt sich das alles.
Du hast auch wirklich viel gemacht. Dein Lebenslauf ist so beeindruckend. Also es ist wirklich so, du kannst manches gar nicht mehr auseinanderpuzzeln. Wo, wann, wie, was. Ja.
Nee, das ist wirklich ein Problem manchmal. Und ich setze mich hin und versuche zu denken, okay, ich war schon hier. Wo habe ich gelebt? Was habe ich gesungen? Wann überhaupt? Aber ich glaube, das ist eine Art zu speichern.
Ja.
Mein Mann hat einfach so dieses Elefantengedächtnis mit Daten und Vorstellungen und. Und für mich ist das alles so ein Wasch irgendwie. Das war schön oder es war weniger schön, aber wann und wo, da bin ich nicht so gut mit.
Also du führst da auch kein Archiv, keine Strichliste, die Partie so oft gesungen oder?
Mir wurde sehr oft gesagt, das hätte ich machen sollen.
Es wäre spannend für alle anderen wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, diese Spannung, wenn ich mit meinen heutigen Schülern drüber sprechen, also die wissen zum Beispiel gar nicht einmal, wer Christa Ludwig war.
Erschreckend, oder?
Nein, das ist wirklich wahr.
Ja, ich weiß, ich beobachte das auch, aber ich finde das wirklich erschreckend, wie wenig sich heutige Generationen mit den Vorgängern auseinandersetzen, oder?
Ja, das ist selbst ein spannendes Thema, weil ich weiß, ich habe mich gesanglich, musikalisch mit deren Aufnahmen und alles sehr auseinandergesetzt. Aber wenn man wirklich singen will, dann denkt man immer insgeheim, ach, das kann ich auch irgendwie, das schaffe ich doch. Ja, die war ganz toll, aber ja. Und die Karrieren an sich, wie und wann aufgebaut und so, hat mich weniger wirklich interessiert. Also ich kenne den Namen, aber ja, also ich bin auch ein Kind der Gegenwart und das glaube ich, meine Schüler sind noch schlimmer als ich heutzutage. Viel, viel schlimmer.
Ja. Apropos Gegenwart, du bist aktuell in einem Alter, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Bitte sag uns, was ist dein Geheimnis? Ich meine, du hast wirklich ein Fach gesungen, wo man denkt, da ist die Altersgrenze schnell erreicht, einfach von der Physis, von der stimmlichen Belastung. Aber wie hast du es geschafft, selbst jetzt in deinem Alter noch aktiv auf der Bühne zu stehen?
Das ist für mich auch ein Steckenpferd ein bisschen, wenn ich da richtig loslassen darf. Ich glaube, die meisten Leute verstehen nicht, wie viel die körperliche Kondition mit der Sängerei hängt. Es ist einfach, wenn man den Körper pflegt, pflegt man auch die Stimme.
Oh ja.
Man muss fit bleiben. Man muss wirklich, und extra, wenn man älter wird, weil wir verlieren einfach Muskelmasse, wie alle wissen. Man muss, ich glaube nicht, dass meine Stimmbänder anders sind als anderen, aber mein Körper ist wesentlich anders als die Leute in meinem Alter. Und da, deswegen glaube ich, kann ich auch singen. Andere Sache ist, dass ich Gott sei Dank vom Anfang an eine Schule gehört habe, die diese Langlebigkeit pflegt. Also die Leute singen einfach sehr lange diese traditionelle Belcanto irgendwie Schule. Und man muss auch dazu sagen, ich habe nie übermäßig viel gesungen. Also wenn ich 3-4 Produktionen im Jahr hatte und ein paar Gastspiele, das war es dann. Also ich hatte auch Familie und das ging einfach nicht, wenn man sagte, ja, 3 Monate Australien, ich sag, und was mache ich mit den Kindern? Halt so, ja, die können die Kangaroos sehen. Nee. Also das heißt, man muss sich begrenzen.
Du hast das ganz bewusst geplant.
Bewusst nicht. Es war einfach eine, so sagen wir, Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wenn das geheißen hat, ich bin aus diesem europäischen Kontinent zu lange, dann ging das nicht. Ging einfach nicht. Dann konnte ich das nicht machen. Wenn es 3 Vorstellungen in Japan über 2 Wochen, nichts wie hin. Aber es war die Zeit, die ich gefehlt habe zu Hause, die wichtig war.
Aber das war bestimmt auch nicht immer einfach. Da hast du bestimmt auch manchmal Kämpfe gehabt, weil wir wissen alle, Agenten wollen Geld verdienen und eine Karriere ist eigentlich nicht mehr darauf ausgelegt, möglichst lange zu gehen, sondern schnell und intensiv. Musstest du dich dagegen wehren oder ging das glücklicherweise gut?
Nee, das ging eigentlich gut. Also meine deutsche Agentur, die ich wirklich sehr geschätzt habe, das war Hilbert, die haben mich vom Anfang an, also die wussten, wie ich bin, wie ich ticke. Und das haben die dann so und so gemacht. Viel Wien, viel München, viel Berlin. Wenn es um, Australien oder San Francisco ging, dann wahrscheinlich nicht.
Ja, haben sie gleich mitgedacht für dich.
Ja, und die amerikanische Agentur war ein alter Freund. Und der war natürlich, er hat auch jahrelang auf diesen Met-Debüt geplant. Aber das war natürlich, also San Francisco war, Chicago war, jetzt Met, wir müssen Met machen. Und er hat mich dann besucht bei einer Vorstellung, weil typisch ich, keine Ahnung, wo wir waren. und dann habe ich gesagt, also Alec, ich muss dir was sagen, ich bin wieder schwanger.
Oh.
Ich musste dann absagen.
Das war das Met-Debüt.
Das war das Met-Debüt.
Kannst du uns wenigstens verraten, was wäre es gewesen?
Tannhäuser.
Es wäre die Elisabeth.
Ja, und das war meine Partie, wirklich meine sehr geliebte Partie. Ja. Aber ja, das ist, er hat mich nur angeguckt und gesagt, ja, das sieht ja ähnlich. Ja.
Aber ist das etwas, wo du denkst, schade, hätte das passieren können?
Nö. Überhaupt nicht. Nein, also das ist wirklich, ich glaube nicht, dass ich mit diesem Haus ein richtiges Verhältnis aufgebaut hätte oder hätte machen können. Es ist einfach zu weit weg. Das ist, nein, das tut mir überhaupt nicht leid. Es sind andere Sachen, die mir so ein bisschen leid tun, aber das gar nicht, nee.
Erzähl uns mal von deinem Namen. Du bist Amerikanerin, aber dein Name klingt so gar nicht amerikanisch. Was steckt dahinter?
Man muss das nur richtig aussprechen und dann klingt er schon amerikanisch. Das heißt Candy.
Ah ja.
Ja, und ich habe das dann versucht, als ich nach Deutschland gekommen bin, mit 26, da so auszusprechen. Und die Leute, die konnten überhaupt nichts mehr anfangen. Und haben überhaupt keine Ahnung, wie man das buchstabiert. Und dann auf einmal Sekunde mit Say, okay, jetzt kommt. Und dann seitdem habe ich das einfach aufgegeben.
Ach so, du hast es einfach angepasst, den Umständen.
Ja, aber der Name in der Tat kommt wahrscheinlich aus dem Elsass, also mit K wahrscheinlich. Und es gibt noch eine ganze Sippschaft Sekundes in Bochum.
Spannend.
Keine Ahnung warum, aber wir sind vertreten in Bochum. Ja.
Müsste man auch mal ausdröseln.
Eventuell, ja.
Wie ihr da vernetzt seid. Du bist geboren in Independence. Das ist eine Kleinstadt im Bundesstaat Ohio. Erzähl uns mal kurz zusammengefasst ein bisschen was von deiner Kindheit und deinen ersten Eindrücken auf dieser Welt.
Ich komme aus einer stinknormalen Familie. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater war Automechaniker. Aber komischerweise, beide Großmüttern waren ziemlich musikalisch. Die eine hat Klavier gespielt, die andere Orgel. Und das hat mich fasziniert. Und wie das gehört in diese Art von Familie, habe ich sehr früh Klavierunterricht gehabt. Und ich bin tatsächlich auf die Uni gekommen als Klavierschülerin, nicht Stimme. Also ich habe immer in Chöre gesungen, aber keine Unterricht und sowas, das war einfach. Und wir haben auch Musicals gemacht in High School. Also wir waren wirklich ziemlich aktiv und das habe ich gemocht. Aber von mir aus, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass man mit Singen Geld verdienen kann. Das war aus meiner Welt, ja. Und im Nachhinein denke ich, ich habe mir ziemlich viel Schwierigkeiten gespart. Insofern, dass ich sehr früh Klavier und nicht Gesang studiert habe. Weil erstmal kann ich natürlich meine Partien alleine. Das hilft.
Luxus,
genau. Ja. Und ich glaube, die meisten Lehrer, die ich in Independence, Ohio begegnet wären, hätten mir nicht viel helfen können. Das kam erst viel später und dann habe ich glücklicherweise so eine gute Lehrerin gefunden.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja.
Aber dieses Klavierstudium hast du schon mit dem Ziel gemacht, ich möchte Pianistin werden, oder wolltest du einfach erstmal anfangen zu studieren und schauen, wo die Reise hingeht?
Also ich habe mir eingebildet, ich könnte Pianistin werden. Das war eigentlich lächerlich, weil dabei bei unserer Schule Oberlin, da kamen die ganzen Juilliard-Klassen, Babys und sowas. Und dann habe ich die gehört und habe gesagt, oh. Aber ich gedacht, ja, auf der Gymnasium Chorleiterin zu sein, das wäre schön. Und ich habe einfach losgelernt und habe die Musik, tatsächlich Schulmusik auch studiert und Klavier. Und kam dann irgendwann viel später in Berührung mit einer Gesangsklasse, weil bei uns müsste man entweder in einem Chor singen oder man muss irgendein so Nebenfach. Und ich habe begleitet. Ich habe in einem Studio die Sänger begleitet. Und dann habe ich gedacht, das ist, da so schwer klingt das auch wieder nicht. Also das, war Liebe dann. In Highschool und sowas singt man viel. Und ich habe, unsere Familie hat auch gerne gesungen und in der Kirche haben wir gesungen. Also so ganz unbeleckt war ich nicht. Aber ich hatte, sagen wir, von Technik und dass es eine Art zu singen gibt, die besser ist als andere Arten, da war ich wirklich ziemlich grün.
Aber kamst du auch schon mal mit Opernaufführungen in Berührung?
Nein.
Also gab es Theater in der Umgebung, die was aufgeführt haben? Nichts.
Nein.
Im Radio nichts.
Nichts, null.
Das heißt, du hattest keine konkreten Vorbilder.
Nein, also ich kann mich wirklich vage Erinnerung, da war ein Met-Tour irgendwann.
Und die berühmten Touren, ja.
Meine Großmutter hat gemeint, wir müssen dahin, AIDA oder sowas. Aber das passierte in Cleveland, also das war so 3000 Leute mit Mikro und sowas, das hat nicht viel mit Oper zu tun.
Ja, das ist was anderes.
Und da saßen wir da und haben so in der Pause gesagt, wir müssen nach Hause gehen.
Also es hat nicht sonderlich Eindruck hinterlassen.
Nein, gar nicht.
Aber wann kam dann für dich der Punkt, wo du verstanden hast, das könnte ein Beruf für mich werden? Nicht einfach nur singen um des Singens willen, sondern ich kann etwas, was andere nicht können.
Eine richtig konkrete Idee kam erst mit dieser neuen Lehrerin, also in späteren Jahren. Also ich war schon in Indiana.
Ja, in der Indiana University.
Ja, das war so Graduate Studies.
Ja.
Und da habe ich endlich mal Miss Margaret Harshaw kennengelernt.
Ja.
Und sie hat immer erzählt, später auf jeden Fall, sie wusste von vornherein, was ich bin. Ich wusste nicht. Ich dachte, ich bin ein Mezzo oder
okay.
Irgend sowas.
Aber das geht ja vielen Lautes. Großen Stimmen so. Ne?
Das passiert sehr oft.
Ja.
Und sie wusste das. Und das Erste, was sie mir eigentlich gesagt hat, war, also irgendwann musst du nach Europa. Hier haben wir keine Schule für dich.
Ja.
Hier haben wir keine Freischütze, kein verkaufte Braut. Keine, was du für Training brauchst, das gibt es hier nicht. Du musst weg. Und natürlich mit 26 Dingen und aber mein Freund.
Ja.
Und was ist mit ihm? Ja, also es war einfach, aber, und ich wusste überhaupt nicht finanziell, wie das zu bewältigen wäre. Also ich bin immer nur mit Stipendium weitergekommen, auch auf der Uni, so Lernstipendium, Werkstipendium, also weil meine Eltern haben 5 Kinder, also die nach Grad, also die haben gesagt, okay, das war's, also jetzt musst du irgendwas. Und wenn ich diesen Fulbright nicht bekommen hätte, ich weiß das überhaupt nicht,
ja.
Oh, wie das weitergegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich diese typische New York-Weg gemacht. Und ob ich da glücklich geworden wäre, das weiß ich nicht.
Also sie hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt, ja, du musst nach Europa,
Anfang an,
um in diesem Beruf glücklich zu werden.
Und ich war, da waren nicht so viele, die sie das wirklich gesagt hat.
Ja.
Wir hatten viele Stimmen, viele, die Karriere gemacht haben. Hm.
Sie war ja auch selbst eine große Sängerin, ne? eine Metz-Sängerin, eine Wagner-Ikone, ja, ne?
Die
in
war
Amerika.
Wirklich eine amerikanische Ikone, ja. Und auch sie hat viel abgesagt, auch in Europa, weil sie Familie hatte. Ja, das
toll.
Ist, das, also ich wusste das. Aber sie hat vom Anfang an mir und vielleicht ein oder zwei anderen von den größeren Stimmen gesagt, also ihr müsst rüber, das ist die einzige Möglichkeit.
Ja. Wenn du dich an die Zeit mit ihr erinnerst, was hat sie dir mitgegeben? Was war so speziell ihre Schule oder wo bist du ihr heute noch dankbar für, wenn du so dich zurückerinnerst?
Ja, das ist komisch, dass du das jetzt fragst, weil ich bin mitten im Zuhören von irgendwas bei YouTube. Und das heißt, die Methode und Unterricht von Margaret Harshaw, so ungefähr.
Mhm.
4 Stunden.
Wahnsinn.
Ja, es ist Wahnsinn. Aber unglaublich interessant.
Gut
und
zu wissen.
Es geht einfach um viele Leute, die Karriere gemacht haben. Vielleicht 8 Leute. Und die werden interviewt über verschiedene Punkte. Vor allem Michael Sylvester, der wirklich eine große Karriere gemacht hat. Und er führt das alles durch. Und es gibt sehr viele gemeinsame Punkte. Also die Schule ist uralt, tiefe Stütze, hohe Fokus und leere Hals, so ungefähr, offener Hals. Aber man merkt schon, dass sie diese Schule ein bisschen, ja, nicht geändert, sondern ein bisschen gerichtet hat, je nachdem, mit wem sie gearbeitet. Also es gibt wahnsinnig viel über Atem. Also unglaublich, alle reden über Atem. Mit mir hat sie nie über Atem geredet und dann habe ich sie einmal gefragt und sie hat gesagt, du hast dein ganzes Leben geschwommen, das brauchst du nicht.
Ach so,
ja,
spannend.
Ich war immer jeden Sommer also mit im Pool und also Rettungsschwimmerin und alles, das brauchte ich einfach nicht.
Und da hattest
nicht.
Du das für dich schon körperlich alles gefunden?
War alles da.
Spannend.
Ja, fand ich auch.
Toll.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich das große Thema, auch bei jungen Sängern in der Ausbildung.
Ja.
Also bei 9 von 10 Leuten merke ich, sie haben von Atem keine Ahnung.
Nee, null. Und da habe ich wirklich Lust, die alle ins Schwimmbad zu schmeißen.
Spannend, ja, gut, dass du es sagst.
Ja,
das werde ich aufgreifen, wenn mal wieder jemand fragt. Ja.
Das ist genau dieselbe Technik, weil man lässt nicht viel los.
Ja.
Man expandiert die Rippen, man muss richtig dosieren.
Mhm.
Und ich kam so quasi vorbereitet. Mit anderen Sachen, zum Beispiel diese, was sie wirklich groß war, große, entspannte Kehlkopf, da hatte ich null Ahnung. Ich glaube, ich hatte das Wort noch nie gehört. Wo ist das? Okay, so ungefähr. Und das ist aber im Grunde genommen diese uralte Schule. Also offener Hals, tiefe Stütze, hoher Fokus und irgendwie alles, was dazu gehört.
Konntest du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass du so eine dramatische Sopranstimme sein sollst? War das etwas, wo du dachtest, ja, spannend oder?
Ich wusste das irgendwie. Vom Anfang an wusste ich, wo ich hingehöre. Ich habe in Indiana habe ich das erste Mal Walküre, erster Akt gehört und ich habe gesagt, okay, das will ich.
Ja.
Das bin ich.
Der Funke war schon übergesprungen.
Ja, und ich meine, ich war auch mein ganzes Leben die Größte, die Schwerste, die Stärkste. Ich meine, ich war viel, viel anders als die meisten Mädels. Und ich wusste nicht, wozu. Jetzt denke ich, okay, das war prädestiniert.
Natürlich.
Aber damals in Highschool war das nicht so schön.
Ja. Glaube ich. Auch sich erstmal zu verstehen, zu lernen und zu akzeptieren, dass es so ist.
So ist.
Dass man aus der Masse raussticht.
Ja, und nicht im positiven Sinn.
Ja, halt ich verstehe. Was ich auch immer wieder spannend finde, ich meine, die großen Stimmen werden immer weniger. Aber trotzdem, wie geht man mit so einer großen Stimme im jungen Alter um? Viele Lehrer sind überfordert, zwingen dann erstmal diese Stimmen, ach, geh erstmal trotzdem den Weg über Mozart und fang klein an und du darfst nicht so groß. Wie ist deine Meinung dazu? Darf man auch jung schon in dieses Fach einsteigen oder sollte man langsam und über Umwege?
Naja, ich meine, was heißt hier jung? Man kann mit 33, 34 durchaus eine Freischütz oder verkaufte
Frau. Ja, absolut, das finde ich zum Beispiel gar kein junges Alter für.
Nö.
Sagen wir mal, eine junge Frau kommt wie du, Anfang 20, denke ich mal, zum Gesangslehrer und da stellt sich heraus, oh, da ist eine Riesenstimme, was mache ich? Muss die den ganzen Weg gehen über Pamina und Co.?
Nein.
Oder darf die gleich in ihrem Fach anfangen? Nee,
die muss in ihrem Fach oder in einem Mezzo-Fach anfangen.
Also doch, Mezzo wäre auch empfehlenswert, ja?
Genau, einfach ein bisschen Mittel zu bleiben. Also es gibt Mezzo Arien, die wirklich nicht einfach für Sopran sind. Also das kann man durchaus machen. Es gibt so diesen klassischen Weg. Also das große Problem, und das ist auch mit jedem großen Fach, ist, was mache ich, wie verdiene ich mein Geld?
Eben, genau.
Bis ich 35 bin.
Bis ich so weit bin.
Ne? Ja. Das ist wirklich ein sehr heikles Thema und wir haben glücklicherweise ein paar Theatern, die solche Leute erkennen und unter dem Fittichen nehmen und pflegen mit kleineren Partien und sowas, aber die sind die Minderheit.
Ja, eben.
Und der Rest muss entweder was anders machen, bis sie soweit sind, oder die gehen in Chor. Das ist ein problematischer Weg, nicht unmöglich, aber eher, sagen wir, psychologisch problematisch, weil man gewöhnt sich an diesen monatlichen Lohn, man ist bequem, man hat eine Familie oder sowas und irgendwann dreht man sich um und es ist 15 Jahre später und ups, also habe ich die Karriere nicht gemacht, oh well. Es ist, ja, das muss man jeder für sich beantworten, aber ich finde, also sauberer ist es, wenn, wie man das in New York macht. Man macht was anderes, man geht kellnern, man tut irgendwas anderes.
Da muss man einfach Geld verdienen, auch um diesen teuren Lebensstandard zu erhalten.
Und üben und dann irgendwann sage ich, okay, jetzt traue ich mir die Fidelio zu und ich singe jetzt vor.
Ja.
Also das, ja, ich finde aber, wenn ich das jetzt ein bisschen predigen darf, ich finde, von der heute Lehrschaft werden viel, viel mehr Stimmen eingestuft als groß, dramatisch, als eigentlich sind.
Viele singen wirklich übers Fach. Ne?
Ja, aber die werden dafür trainiert.
Aber liegt es daran, dass es die großen Stimmen einfach zu wenig gibt? Dass andere gezwungen werden, dieses Fach zu singen, einfach damit man es spielen kann? So ist manchmal mein Eindruck.
Das kann sein. Das kann wirklich sein, dass das eine Rolle spielt. Aber ich glaube eher, also die Stimmen sind noch da. Ich höre sie. Okay. Ich höre sie öfters.
Okay.
Aber das ist dann diese Zeit, wo man sehr schwer zu überbrücken irgendwas finden kann. Und da fallen sehr viele einfach durch die Latten irgendwie, ja. Die Theater, man kann das nicht sagen, die sind nicht unverantwortlich, aber die müssen die Partien besetzen. Und wenn eine kommt und sagt, ich kann das, und man hört mit einem Ohr, dass, okay, du kannst das vielleicht 2 Jahre und dann nicht mehr. Aber die hat gesagt, ja, das ist nicht unser Problem. Wir haben besetzt, wir können das Stück spielen. Und was dieser junge Mann in 2 Jahren, junge Frau, machen kann, ist nicht unser Bier. Also das ist deren Verantwortung. Und da haben sie natürlich auch nicht ganz unrecht.
Man versteht beide Seiten, klar.
Ja,
aber es ist schon,
absolut.
Auch gerade weil jedes kleine Theater mittlerweile den Ring spielt, ja. So viele Brünnhilden kann es gar nicht geben. Ja. Also gerade wenn man die deutsche Opernlandschaft sieht.
Ja, aber dann gibt es immer wieder, ich meine, die Herlitius hat ihre erste Brünnhilde in Münster gemacht.
Ja, toll.
Oder Catherine Foster. Ich meine, die probieren die aus in dem kleineren Theater und manche machen den Weg dann.
Ja, absolut, natürlich. Ist ja auch so gesehen ein kluger Weg. Ne?
Aber nicht.
Ja. Genau, du hast schon gesagt, du bist dann mit dem Fulbright Scholarship nach Stuttgart gekommen. Mhm. Wiederum an die Musikhochschule, oder?
An die Musikhochschule.
Zu wem bist du dort gegangen? Bei wem hast du studiert?
Professor Bruce Abel. Der war ganz süß, also ein unglaublich herziger Mensch. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist jetzt eine kooperative Sache hier, mehr oder weniger, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Weil er hat mich eher ausgefragt als unterrichtet. Mhm. Ich bin nach wie vor jeden Sommer zurückgegangen zu meiner Lehrerin, toll, also damit das einfach so weitergeht. Ja. Aber er war nett genug, mich in sein Studio aufzunehmen, damit ich dann, weil man muss irgendwo einen Platz haben, natürlich, wenn man diese Vorbereitung bekommt, ja, ja, kann man nicht sagen, ich gehe irgendwo hin. Ja. Ja. Es ist viel besser, wenn man einen Lehrer hat dann.
Und von dort aus ging es mal, denke ich, direkt in dein erstes Festengagement nach Wiesbaden.
Genau.
Wie kam das zustande?
Naja, das war ein sehr gutes Programm damals. Jedes Jahr durfte die Gesangsklasse für so einen richtigen Agent vorsingen. Mhm. Also das finde ich fantastisch. Und wir haben alle vorgesungen und das hat gesagt, er hat sofort angerufen mit drei Vorsingen. Und den, wo ich wirklich hin wollte, das war Wiesbaden. Ja. Hat ein bisschen gedauert, weil die Kollegin war sich nicht ganz sicher, ob sie geht. Mhm. Und dann kurz vor Weihnachten habe ich den Anruf bekommen, dass ich den Vertrag habe. Habe so ungefähr viermal vorgesungen in meinem Leben.
In deinem ganzen Leben?
Ja.
Toll.
Beneidenswert. Das war damals möglich. War, wenn man das erste Engagement hatte, dann kam das zweite. Und dann in meinem Fach kriegst du den Bayreuther Stempel und dann da brauchst du
dann nicht mehr. Dann war es das, oder? Also wenn du Prädikat Bayreuth hast, dann
musst du mal nicht mehr vorsingen.
Ja. Ja. Aber erzähl uns von deiner Wiesbadener Zeit, weil du hast ja, obwohl große Stimme und Wagner, du hast ja trotzdem viel anderes gesungen.
Michaela!
Ja!
Irgendjemand musste sie singen und ich war das Nächste. Also war ich Michaela. Oder erste Dame, die ich bis heute hasse.
Dame der Zauberflöte,
ja. Furchtbar, ja. Und ja, kleineren Partien, ganz viel moderne Musik. Ja, man hat einen Fachvertrag eben.
Noch mehr von Mozart als erste Dame?
Oh, die
meine Gräfin oder so?
Nee, Gräfin wäre wirklich nicht gegangen, aber Elvira.
Elvira hast du
gemacht. Habe ich einmal singen müssen. Ja. Aber dann war Mozart Adieu. Nicht, weil ich nicht Mozart liebe, sondern da sind wirklich für große, schwere Stimmen.
Ja.
Ist das nix?
Absolut, oder?
Mozart ist wirklich nicht für jeden was. Ja. Und dann, dann langsam haben sie mich mit so größeren Partien anvertraut, so erste Tannhäuser, erste.
Ach, das kam alles auch schon in Wiesbaden, ja?
Ja. Und wir hatten damals einen wunderbaren alten Kollegen, Hermin Esser, der auch ein Bayreuther war.
Ja.
Ein ganz eigenartiger und liebenswürdiger Kerl. Aber sehr ungeschickt, so ein bisschen auf der Bühne. Mhm. Und wir hatten damals, kennt man, glaube ich, nicht mehr diese Oper Sly.
Wolf Ferrari.
Eigentlich haben die extra für ihn gemacht. Und das war so rührend, weil ich weiß, bei der Premiere hat er mir drei Rosen aus seinem Garten gebracht und gesagt, du inspirierst mich nach meiner langen Karriere.
Oh, das ist aber ein schönes Lob.
Ja, aber er war halt so ein ganz, ganz lieber. Und wir hatten damals einen Intendant, als ich ihm gesagt habe, zum Beispiel, ich würde sehr gerne die Elisabeth in Don Carlos singen, aber ich kann es nicht. Also ich würde es sehr, sehr gerne, aber das will man wirklich nicht hören.
Also diese Ausflüge hast du auch gar nicht mal ausprobiert. Verdi, nee. Bellini, nee. Das hast du alles weggelassen, ja?
Nee, also es hätte niemanden mir am allerwenigsten Freude gemacht, wirklich. Ich gehöre nur in diese slawische deutsche Fach.
Genau, ich wollte gerade sagen, also im slawischen Fach hast du ja doch einiges, die Lisa in Pikdam, ne? Janacek hast du gesungen.
Ja, Janacek ziemlich viel, ein bisschen andere, Lady Macbeth of Mschinsk.
Ja,
sogar Schostakowitsch, mit DVD, das habe ich gemacht, aber nee, Italienisch, das war einfach nicht mein Ding, nicht weil ich hätte alles gegeben, um Troubadour zu singen, aber das passte nicht.
Ja. Aber auch schön, wenn man das selber erkennt.
Ja, naja, als Musikerin kennt man das auch. Man kann das spüren.
Ja.
Das ist diese Linien, die passen nicht zu diesem, als ob man alles auf der dicke Seite, G-Seite spielen würde.
Ja,
Es geht nicht.
Thank you.
bist dann nach 5 Jahren gewechselt in das Ensemble der Oper Köln.
Zu der höchsten Zeit, ja.
Ja, genau, die Blütezeit.
Die Blütezeit von Köln.
Der Kölner Oper. Ja. Wie hast du dich weglocken lassen aus Wiesbaden?
Das ist eine interessante Frage. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gemacht habe. Also, ich war sehr glücklich in Wiesbaden. Mein Mann war im Orchester da.
Ja, du bist ja auch heute noch verwurzelt in Wiesbaden.
In derselben Wohnung sogar.
Ja, Wahnsinn.
Also, ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, das kam so einen leichten Arschtritt von der Agentur.
Mhm.
Und gesagt, also ja, 5 Jahre in so einem Provinzhaus, im besten Sinne des Wortes.
Ja, absolut, ja.
Aber wer ist nicht nett? Also so ein, probier's mal eine Stufe.
Ein Upgrade.
Also das war eigentlich Vorsingen Nummer 4. Und ich werde nie vergessen, ich habe da ein paar Arien gesungen und dann war der Albert Kost, mein herzlicher Freund aus der KBB, und der hat mich so am Ellenbogen gepackt. Und einfach hinter der Bühne, also gehuscht, ja, gesagt, so, wann kannst du anfangen? So ungefähr.
Ja.
Ja. Die haben einfach dieses jugendliche Fach gesucht.
Mhm.
Es war richtige Zeit, richtige
Es stimmte einfach alles.
Einfach alles. Die haben mir einen Vertrag, den ich wirklich später gesagt habe, bist du blöd? Aber ich war froh. Es war ein besseres Haus. Und meine erste Probe war mit Gwyneth Jones.
Oh mein Gott.
Ja, damals hat sie da gesungen.
War das in der Katja Cabanova?
Nee, war Elektra.
Elektra.
Ja.
Da hast du Chrysotemis gemacht und sie war deine Schwester.
Die war die böse Schwester, ja.
Ja.
Und die war, also ich hatte so Schiss vor der Frau. Aber einfach, ja, das war, ich kannte mein Ding. Ich konnte, also auch wenn sie also nicht 100% sicher war, manchmal, da war ich sicher, das ist immer ein großer Vorteil. Und diese Produktion, das war eine alte Everdeen-Produktion.
Ach toll.
Die Bilder vergisst man nie.
Das
die waren unglaubliche Sachen, ja.
Du hast mit Everdeen nicht mehr gearbeitet, das war eine Wiederaufnahme.
Schon, leider nur Wiederaufnahme.
Aber war die Gwyneth Jones ein Vorbild von dir? Oder hattest du überhaupt so konkrete Vorbilder?
Meine Vorbilder gehen meistens ein paar Generationen zurück, so wie Flagstadt oder Frieda Leider und sowas.
Warnay,
ja, fantastisch, ja. Und mit der Warnay habe ich tatsächlich kennengelernt.
Hast du kennengelernt?
Leider nicht mitgesungen, aber ich habe sie in München kennengelernt.
Irgendwie. Toll.
Ja, das war fantastisch.
Ja, das glaube ich, wenn man plötzlich so einen Hero trifft.
Ja.
Leonie Rüsanek auch?
Die Leonie und ich waren tatsächlich befreundet.
Wirklich?
Ja, wir haben sie war sehr früh in die Kostanitschka-Dings gegangen.
Mhm.
Und dann haben wir eine unvergessliche Produktion von Elektra gemacht, wo sie schon die
Clytemnestra gemacht hat.
Das war Wahnsinn.
Da warst Helle du Wahnsinn. Noch Chrysotemis?
Ich war noch Chrysotemis, ja.
Ja, das glaube ich. Wo war das? Weißt du es noch?
Nein.
Nee. Da haben wir es wieder. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht auflaufen lassen.
Wahrscheinlich ihr Mann weiß das, aber ich weiß das nicht.
Ja. Aber spannend.
Ja, das war eine ganz, ganz tolle Kollegin.
Das heißt, ihr habt auch drüber gesprochen, du hast ihr Fragen stellen können, hast du von ihr profitiert oder war das kein Thema, das Ding? War das einfach eine menschliche
Das war eher eine menschliche Sache, weil Leonie war auch eine von diesen Leuten, wie viele, die eine absolute Naturbegabung war.
Mhm.
Die Stimme war so unglaublich, sie hat den Mund aufgemacht und es hat alles gestimmt einfach.
Ja.
Also sie, so viel ich weiß, hat sie nie unterrichtet.
Ich wüsste auch nicht,
Weil sie einfach gesagt hat, also wenn ich das nicht verstehe, wie soll ich das anderen Leuten beibringen? Aber sie war einfach, die ist jemand anders geworden auf der Bühne. Als Clytemnestra, also da haben, sagen wir, die hat musikalisch sehr oft Fehler gemacht.
Mhm.
Aber es war so egal. Weil die war so in diese Partie, dass manchmal war es einfach unglaublich, wirklich. Ja.
Toll.
Die
bestimmt eine spannende Begegnung.
Ja,
bei dir ging es dann karrieremäßig Schlag auf Schlag. Du hast dann mit der Arabella in München gastiert, Sieglinde und Elisabeth kamen schon in Wien und auch Bayreuth wurde auf dich aufmerksam und du wurdest eingeladen, 1987 die Elsa zu singen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie war das, das erste Mal auf dem grünen Hügel mit so einer Partie? Ich weiß, du hast mit der Premiere eher weniger schöne Erinnerungen, obwohl du alle Folgevorstellungen gesungen hast.
Ja, nee, das war einfach so. Jeder kennt und fürchtet das Klima in Bayreuth. Und ja, es kann ganz böse Sachen passieren. Es kann sein, dass ich einfach zu jung und zu grün war, zu verstehen, was das für eine Ehre war. Das war für mich also eigentlich die nächste logische Folge, also nächste Schritt. Das hat mein Agent mir gesagt, das haben dies und das gesagt. Und Bayreuth war für mich nicht so ein Ding.
Ah, Tatsache.
Also das war, ich wusste von Bayreuth und ich weiß, dass es Wagner ist, aber so. Aber das ist der, also Heilige von Heiligen ist, das, da war es mir nicht so ganz bewusst.
Vielleicht auch ganz gut, oder? Ist das nicht auch so eine Art Selbstschutz, dass man nicht durchdreht? So,
durchdreht, genau.
Vielleicht ganz gut auch, ne? Dass
es
man so ein bisschen.
War wahrscheinlich erstmal so eine Art Schutz, ja.
Jugendlicher Leichtsinn.
Ja, genau, ganz genau. Dazu hatten wir den wunderbaren Werner Herzog als Regisseur.
Den berühmten Filmregisseur.
Das war unbeschreiblich schön, die Produktion.
War gut, ja? Auch die Arbeit mit ihm?
Nein. Werner, nicht hinhören. Ja. Also es ist einfach, der weiß von Bilder viel. Ja. Das weiß Gott, ja. Und aber von der Musik hat er wirklich nicht so viel verstanden. Verstehe. Und hat einfach uns gesagt, ja, macht, was ihr normalerweise macht. Und dann, wenn es mir gefällt, dann sage ich ja. Und dann nicht, dann musst du was anderes vorschlagen. Und das ist okay, weil er hat das als Gesamtkonzept gesehen. Ja. Ja. Weil natürlich die Bühnenbilder waren erste Priorität. Mhm. Und die waren auch unvorstellbar schön. Ja. Und wir müssen uns irgendwann dazu begeben, ja. Aber im Endeffekt, ein schöneres Logo habe ich noch nie gesehen.
Das Endergebnis hat für sich gesprochen,
das war unbeschreiblich schön, ja.
Du hast dann auch überwunden, dass die Premiere krankheitsbedingt an dir vorbeiging.
Ja, ich meine, ich weiß ganz genau, wo ich war. Ich habe meine Küchenboden geputzt und geweint. Und die Aufnahme, also die
Ah, die Radioübertragung gehört. Oh mein Gott, da hast du dich aber extra gequält.
Das war schon schrecklich, ja. Aber ja, nee, das war gar nicht immer meine Entscheidung. Das hat der Wolfgang Wagner gesagt. Also er hat gesagt, also ich mache jetzt die Entscheidung. Du kannst dich jetzt nicht mehr rumquälen, du singst sie nicht. Ich habe die Legenza hier, die kann das machen. Mhm. Also dann sei vernünftig. Und er hatte wahrscheinlich recht.
Und von 7 Vorstellungen hast du dann alle restlichen 6 gesungen.
Genau, ja. Und hatte auch den nächsten Sommer eine andere Premiere. Das hat mich dann auch getröstet.
Genau, du bist dann nämlich wiedergekommen als Sieglinde.
Ja, mit dem berühmten
Kupferring.
Kupferring, ja. Ja.
Wie war diese Erfahrung?
Ich hatte schon mit Harry in Köln gearbeitet und ich wusste, wie intensiv er arbeitet und sowas. Aber natürlich Bayreuth ist auch, der hatte schon Holländer und alles gemacht, aber es ist trotzdem für den Regisseur auch ein Stress.
Aber ja.
Und der war so Harry hoch 10, so ungefähr. Aber ich habe mit ihm wahnsinnig gerne gearbeitet. Also für mich war das nicht nur ein toller Regisseur, sondern ein unglaublicher Lehrer. Man hat so viel gelernt, was möglich ist. von ihm. Und wenn er eine Idee hat und das hat nicht geklappt, dann hat er 10 andere Ideen in der Tasche und sagt, ja, okay, wie wäre es damit und sowas, bis er diese Art von Energie erzeugt hat, die er möchte.
Das war eine sehr körperliche Energie. Ja. Konntest du damit umgehen?
Ich bin stark, ja, stark. Ja,
belastbar.
Doch. Belastbar, ja. Und man muss mit ihm so arbeiten, müsste man wirklich ziemlich belastbar sein. Wir waren alle Athleten damals. Ja. Also sind von der Probebühne ins Fitnessstudio gegangen.
Ja, der Rainer Goldberg hat immer gesagt, wenn er im Alter, wenn ihm seine Knie wehtaten, hat er immer gesagt, danke Harry.
Danke Harry, genau, ganz genau. Da denke ich auch manchmal dran, ja, wirklich.
Aber die Sieglinde hattest du vor Bayreuth schon debütiert. Oder war das
die erste? Ich glaube, ja.
Ja, okay. Na, ich frage nicht mehr.
Muss gewesen sein, ja.
Ja, die Karriere wurde plötzlich immer internationaler. Du hast selbst gesagt, Bayreuth hat dir die Tür geöffnet in die ganze Welt. Mhm. Zürich, Barcelona, London, Venedig, Chicago, Seattle, Los Angeles, Paris, Buenos Aires, um nur einige zu nennen. Wie ist das? Du hast selbst angesprochen, du bist auch Familienmutter. Wie lässt sich das vereinbaren? Ist das vereinbar? Ist das ein Kraftakt oder hast du eine gute Balance gefunden? Und wenn ja, wie?
Also erstmal habe ich die Kinder relativ spät bekommen. Ich war schon 37 für das erste und fast 40 für das zweite. Bis dahin habe ich genug Geld verdient, dass ich wusste, wenn es wirklich hart auf hart kommt, habe ich das Geld für Hilfe einfach. Das war wichtig. Wie ich das sehe jetzt, man muss das entweder sehr früh machen, wenn die Karriere dann richtig losgeht, dann sind sie alt genug, zu Hause zu sein, alleine, oder ganz spät und sie mitnehmen. Und die waren also einfach immer mit.
Wie viele Kinder hast du?
Zwei. Ja. Und das waren die eigentlich ganz spannend. Dann wird es problematischer, wenn sie in die Schule kommen. Also ich wollte sie nicht mehr dann mitnehmen, weil ich weiß, Kollegen machen das mit also privat
Homeschooling oder so. Ja.
Aber das scheint mir so gesellschaftlich nicht so ganz in Ordnung. Mhm. Und wir hatten damals aber schon einen Nanny quasi, und die Kinder schon kannten, und sie ist dann zu Hause geblieben. Ja. Und wie gesagt, ich habe einfach nicht alles gemacht, was angeboten war.
Ja. Und wie war das für deine Kinder, die singende Mami? War das was Besonderes oder?
Die sind nicht gerne ins Theater gegangen.
Okay.
Also nee, also das war, ja, auch zu dem Zeitpunkt habe ich alle nur diese traurigen Rollen gesungen. Also es war immer, ich weiß, wir haben einmal in irgendwo, haben wir Fidelio gemacht, und da waren Schäferhunde. Und die waren dann oben in der Loge, ich habe gedacht, Fidelio, das geht doch irgendwie. Ja, ja. Und die haben angefangen zu bellen, und dann habe ich beide schreien hören.
Oh mein Gott, du auf der Bühne und du hörst die Kinder schreien, oh mein Gott. Wieder nicht die richtige Oper.
Nein, wo kann ich die dann mitnehmen überhaupt? Nirgendwo. Ja.
Ja. Weil die erste Dame in der Zauberflöte wirst du dann nicht mehr gesungen haben. Ne?
Nein, da war ich schon fertig, Gott sei Dank. Ja,
ja, lustig. Genau, bleiben wir mal bei Richard Wagner, wahrscheinlich der große Komponist deiner Karriere. Elisabeth, Elsa, Eva, Sieglinde, Brünnhilde, Freya, Isolde, ich habe bestimmt noch was vergessen. Was bedeutet dir seine Musik, seine Sprache, seine Partien? Was ist das Besondere für dich? Was löst das in dir aus?
Ich glaube, viele Leute, die Wagner singen, das ist irgendwie, ich würde nicht sagen Hassliebe, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Musik ist endlos zufrieden, befriedigend, kann man da sagen. Es ist zum Singen wunderbar, aber nach einer ganzen Produktion geht man nach Hause und will nur Mozart hören. Da ist diese Unterleibfaktor irgendwie in der Musik, und das, ja, man kann es nicht sagen mehr wie der Mensch selber, vielleicht 100% sich hingeben. Also ich konnte es nicht auf jeden Fall. Wobei ich bei den früheren Stücken habe ich ein bisschen einfacher, Und komischerweise bei Goethe-Dämmerung. Goethe-Dämmerung für mich ist die Vollendung, die schönste aller Partien. Also wenn ich nur eine Partie singen könnte, wäre es auf jeden Fall.
Ja, dieser Schlussgesang. Ja.
Boah, nee, das ganze Ding, die ganze Entwicklung, also das ganze Orchesterpartitur ist Wahnsinn. Sondern mental. Ich habe wahnsinnig viel Wagner gesungen, aber ich habe öfters eigentlich Strauss gesungen.
Tatsächlich, mehr Strauss als Wagner.
Ja, weil die Stücke kommen öfters.
Ja.
Ich meine, wann hat man dann einen ganzen Ring?
Ja, das stimmt.
Nicht so oft.
Ja.
Tannhäuser vielleicht, Lohengrin, aber die werden nicht so oft aufgeführt. Mhm, also ein ganzer Ring zum Beispiel.
Ja, 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 ja.
Wobei, also Elektra und Ariadne und sowas, das kommt in jedem Theater, in jedem Haus. Und da hat man eigentlich, also die Chrysotomus ist die Partie, die ich wahrscheinlich am meisten gesungen habe.
Ja, das fällt sofort auf in deinem Lebenslauf.
Ja,
die hast du ja quasi als Visitenkarte an jedem Haus hinterlassen. Ja,
ja. Ja, irgendwie. Und ob das an der Persönlichkeit von diesem Komponisten liegt, weiß ich nicht, weil die Musik ist auch Unterleibsmusik, Strauss, auf jeden Fall. Aber es ist, ich kann mich damit besser identifizieren irgendwie als Wagner.
Welche ist von diesen Strauss-Wagner-Partien die dir am nächsten ist, wo du einfach sagst, Die könnte ich jeden Tag singen, das ist Balsam für die Stimme, das berührt mich am meisten, da habe ich am meisten zu sagen. Gibt es da eine Partie?
Die Sieglinde, das ist einfach, das singt sich von alleine, das ist nur schön und ist sympathisch und das ist wirklich eine Partie, obwohl natürlich mit Elisabeth kommst du erst zum zweiten Akt, das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Und jede liebt dich.
Oh ja.
Aber diese erste Arie, yikes. Also,
ja, wirklich?
Ja, oh ja, oh ja.
Ich hätte gedacht, du hast Anstrengenderes gesungen als diese Hallenarie.
Nee, also die Hallenarie ist ein Seiltanz ohne Netz.
Witzig, hätte ich nicht gedacht.
Na, die ist nicht ohne. Die ist nicht ohne.
Interessant.
Wenn die Hallenarie vorbei ist, ist es
sehr. Dann ist Spaziergang.
Das ist Spaziergang, ja. Aber die Arie,
ja. Wie steht man überhaupt so ein physisch, psychisch, so ein, sagen wir mal, 5-Stunden-Abend Isolde? Muss man sich da anders darauf vorbereiten? Merkst du, du brauchst davor Pause, danach Pause? Hast du gewisse Abläufe, die dann stimmen müssen, damit du so einen Abend wirklich Hochleistungsform vollbringen kannst? Oder ist das
wenn man gesund ist und man hat die paar Tage vorher Ruhe, müsste das eigentlich gehen. Wobei mit Tristan ist, das ist wirklich eine Hassliebe für mich.
Tatsächlich, warum?
Ja. Ich weiß, dass viele, viele Leute denken, das ist sein größtes Werk. Für mich ist das unglaublich anstrengender Abend. Hauptsächlich, glaube ich, weil das immer nur Konversation ist im Grunde genommen.
Ja, ist es
nur
tatsächlich.
Nur zwei Leute und es ist immer kompliziert und Und es liegt nicht so gut wie seine spätere Werke. Also für mich.
Ja, kann andere ich nachvollziehen.
Leute finden das, ja. Es ist einfach sehr, sehr anstrengend.
Sehr exponiert.
Sehr, ja. Und ja, Schopenhauer hin oder her, ich finde den Text teilweise richtig, richtig schlecht. Also das ist einfach, was haben die gemeint? Da, ja. Ich meine, die Musik ist unbeschreiblich und eine andere Welt. Und vielleicht das ist das Problem. Es ist einfach nicht meine Welt.
Ja, okay, interessant. Kann man ja auch einfach sagen, wenn es so ist. Ja. Man muss ja nicht alles hundertprozentig, muss ja nicht zu einem passen.
Nein.
Ne? Nur weil man es schön singen kann.
Ja, ich meine, deswegen habe ich auch die Salome nie gesungen.
Tatsächlich, nie gesungen?
Nie. Nein, ich verstehe diese Frau nicht.
Wirklich?
Nein, überhaupt nicht.
Auch nicht als historische Person, die gar nicht greifbar sein muss? Das hat dich nicht interessiert, ja?
Nee, nicht. Nein, und ich weiß, ich hatte viele Diskussionen mit Hildegard Behrens.
Ja.
Weil das war ihre absolute Lieblingspartie. Wie kannst du das nicht wollen? Das ist doch ein Kind. Du musst sie lieben, du musst sie verstehen. Und na, Hilde, ich verstehe sie nicht. Also, nope.
Nie gesungen?
Nie gesungen, nein.
Spannend.
Ja. Yeah.
Hast du mal eine Ortrud gesungen?
Ich hätte gerne, aber habe ich nie die Chance, leider.
Weil ich dachte, die fehlt irgendwie so in deiner Liste.
So
ich dachte, das hätte eigentlich gut gepasst noch, dann irgendwann von der Elsa zur Ortrud.
Ja, hätte ich gerne gesungen, aber ja, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt habe ich wahrscheinlich zu viel Ringe und andere Zeug gesungen. Ja.
Auch schön.
Elektras, ui, ja.
Ja, genau, du hast ja dann irgendwann den Wechsel von der Chrysotemis auf die Elektra gewagt. Wie war das?
Das war insofern, da weiß ich ganz genau, dass das Marseille war. Mhm. Und das Marseille ist ein sehr einfaches Haus zu singen, mit einem wunderbaren Dirigent und sehr zuvorkommender Regisseur. Und nicht nur die Leonie Rieseneck war dabei, sondern auch die Christa Ludwig bei der Premiere.
Weil
es war irgendein Sonderanlass. Mhm. Und das war ein sehr schönes Erlebnis an sich. Also ich habe gedacht, okay, bis zum Schluss wollte ich eigentlich wechseln, zurückwechseln auf Chrysotemis. Und ich habe gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Komm, mach
mal. Augen zu und durch.
Ja, Augen zu und durch. Ja.
Und es ging ja offensichtlich gut.
Es ging gut. Nein, also ich muss sagen, das ging sehr gut. Ich merkte in den nächsten 8 oder 10 Jahren, wie anstrengend diese Partie wirklich ist.
Das glaube ich.
Ja. Einfach körperlich, ja.
Hast du mal eine Partie wirklich bereut, dass du gesagt hast, oh, die hätte ich nicht singen sollen, die hat mir geschadet? Oder?
Ja, ganz früh, Senta.
Ah ja,
ja,
das passte nicht.
Ich habe ein paar Mal versucht, Senta zu singen, jedes Mal, nope, nie wieder. Die Partitur geht unter dem Bett. Nein, nein, das habe ich, das war richtig ein Fehltritt.
Ich sollte nicht sein.
Nein.
Hast du jemals eine Stimmkrise gehabt? Durch die du durch musstest, wo dein Instrument dir nicht so gehorcht hat, wie du wolltest?
Also direkt Krise kann man nicht sagen. Ich müsste ein paar Mal sagen wir, krank singen. Mhm. Weil es gab einfach keine anderen Möglichkeiten. Einmal war das ein Konzertding in Neuseeland, so ein Tournee, und da war wirklich kein anderer Sopranisten weit und breit. Und einmal ein paar Vorstellungen Elektra, das weiß ich noch. Und da kriegt man eine bitterböse Rechnung dann.
Ja.
Weil da muss man wirklich quasi von vornherein wieder irgendwie alles einrenken.
Hast du dich auch immer wieder betreuen lassen, gesangstechnisch? Hast du nochmal Hilfe gesucht bei Gesangslehrern oder warst du für dich selber der beste Berater?
Nee, ich glaube, kein Sänger ist für sich selber der beste Berater, weil wir uns alle falsch hören. Man braucht immer andere Ohren. Ich habe ein paar Mal versucht, mit anderen Lehrern, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ich hatte zum Glück eine sehr, sehr gute Repetitorin in Wiesbaden mit super Ohren. Und sie wusste nicht, wie das zu korrigieren ist. Aber ich wusste nicht, ob sie gefällt hat oder nicht. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht, biete mir was anderes an.
Ja.
Das hat geholfen. Und ich muss auch sagen, ich hatte... Habe ich sie noch? Wahrscheinlich irgendwo. immer noch unseren Aufnahmen von unserer Gesangsstunden.
Wirklich?
Auf der Uni.
Ja. Toll. Deine Stunden bei der Margot Hauscher.
Da habe ich bestimmt 50 Stück, ja.
Wahnsinn.
Mehr.
Auch wertvoll, oder? Dass man mal reinhören kann und sich wieder ein bisschen in Erinnerung rufen.
Ja, obwohl man findet sich nicht unbedingt da drin. Das ist so lange her. Aber die Ratschläge.
Eben, die Worte,
Worte
der Lehrerin.
Genau.
Ja, das ist doch schön, nochmal zu rekapitulieren. Mhm. Hast du mit Lampenfieber zu tun gehabt?
Ich habe da ganz früh gelernt, dass ich meine Nerven manifestieren sich ganz komisch. Ich werde todmüde vor der Vorstellung. So, ich möchte nach Hause, ich möchte mich hinlegen und sowas. Dann vom Auftritt, also klapper, klapper, klapper. Und wenn man auf der Bühne ist, kein Problem mehr.
Super, das hat sich nie verändert, egal wo, welche schwierige Partie du gesungen hast. Mhm. Du bist da immer wieder gut durchgekommen.
Ja.
Toll, auch nicht selbstverständlich. Gerade in deinem Fach, also da habe ich auch schon andere Geschichten gehört.
Ja, ich glaube, die großen Partien haben weniger damit zu tun, weil man hat so lange, sich zu beweisen. Und wenn irgendwas schief läuft, dann auch, man muss auch sagen, von diesem deutschen Fach, das Orchester überdeckt viele Fehler. Wir haben viel Hilfe. Ja. Wirklich. Also es ist so eine Art, was heißt dieses Ding über ein Video, das einem schöner macht. So ein Filter.
Ja, genau.
Also das Orchester ist ein sehr, sehr dankbarer Filter für
Super.
Uns. Ja.
Orchester wirklich mit den größten Dirigenten deiner Zeit gearbeitet. Wer sind für dich die Prägenden, wo du wirklich sagst, das waren Begegnungen, die hätte ich nicht missen wollen, da habe ich gelernt, da habe ich mich wohl gefühlt. Gibt es da ein paar Namen, die du herausheben kannst, große Maestri?
Also natürlich muss man den Scholti erwähnen. Er war so ein Bühnenmensch. Hm. Er war nicht unbedingt sagen wir ein Stimmmensch, aber er hat einfach die Dramaturgie in der Hand gehabt. Und dann hat das auf einmal auch musikalisch gestimmt. Also von Repetition, also Hilfe her, war der Barenboim fantastisch. Also ob das dann weitergegeben worden ist dann am Abend, das war man mal so, mal so. Aber mit ihm zu arbeiten als Repetitor, als Coach,
das sagen viele, ja,
wahnsinnig interessant. Und ich verehre natürlich nach wie vor der Christian Thielemann sehr.
Ja, ihr habt auch gearbeitet, ja.
Ja, ziemlich viel. Und ja, das sind halt so viele Geschichten. Man kommt auf eine Rosenkavalierprobe und der Pianist ist nicht da und sagen, na, fangen wir schon an, und er setzt dich hin ohne Noten und spielt das Ding runter und so, ersten Akt. Ja, das ist eine...
Ein Ausnahmekünstler, definitiv. Ja,
Ausnahmebegabung einfach.
Ja, ja. Gab es auch mal, ohne Namen zu nennen, Maestri, mit denen du überhaupt nicht zurechtgekommen bist, wo man sich vielleicht wirklich sogar, wo es Konflikte gab, oder konntest du solchen Konflikten immer gut aus dem Weg gehen?
Also ich habe noch nie Krach mit einem Dirigenten, im Gegensatz zu Regisseuren.
Ah ja.
Also, aber Dirigenten haben mich meistens geliebt, weil erstmal kann ich mein Zeug, also wirklich 100 pro. Und ich habe da einfach gelernt, auch von meinen Lehrern gesagt, also die haben immer recht. Vielleicht immer nicht immer dein Recht, aber die haben immer recht und du hast einfach zu gehorchen. Vielleicht altmodische Einstellung.
Aber letztendlich, es ist ja auch eine altmodische Hierarchie, in der wir sind, oder?
Ja, ja. Das finde ich auch. Ja. Und wenn es möglich ist, natürlich, wenn sie was gesangstechnisch verlangen, das ich nicht kann, dann sage ich das einfach. Ja, Maestro, ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht, aber ich kann es einfach nicht, geht nicht. Also, liebend gerne, aber können wir da einen Kompromiss finden irgendwie? Ja, und dann war es kein Problem.
Aber mit Regisseuren hat es schon mal gekracht. Da hast du dir nicht alles bieten lassen, ja?
Ich bin leider Gottes eher der Schmolltyp. Geht nach Hause und trinke ein Glas Wein und schimpfe über Leute, die ihren Hausaufgaben nicht machen und uns vampirartig Regie,
aussaugen.
Ihre eigene Regie aussaugen und sowas. Da habe ich geschimpft. Aber so richtig Krach eigentlich, nee, ich schmolle nur.
Oder wo es mal etwas gab, wo ein Regisseur etwas von dir verlangt hat und du hast gesagt, nein, lieber gehe ich. Das gab es nicht.
Nee, nein.
Wurden keine Grenzen überschritten?
Das
oder?
Ist eine, die Grenzen sind wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren so richtig aufgetaucht. Also, dass man also oben ohne oder
ja, unten. Aber die Zeit hast du ja auch mitgemacht, die letzten 10 Jahre, ne?
Ja, aber nicht in diese Partien. Ja, nee, also ich habe da eine Tannhäuser-Inszenierung, wo die Elisabeth also splitternackt dann von ihrem Gebet, also sie entkleidet sich und geht splitternackt Richtung Himmel. Also das verstehe ich bis heute nicht. Da hätte ich wahrscheinlich was gesagt, ja.
Das war eine Grenze für dich, ja. Wie hat sich seit deinem Debüt bis heute der Opernbetrieb verändert, zum Positiven, zum Negativen? Was ist anders?
Ich weiß nicht, ob das positiv, negativ bezeichnen kann. Es ist anders halt. Als ich in Wiesbaden angefangen habe, waren 20 feste Sänger. Das war ein Ensemble. Ich gehörte dann dazu. Es war eine Familie, mehr oder weniger. Diese Art von Ensemble gibt es nicht mehr viele. Und das finde ich schade, weil die Sänger, die auf der Bühne standen damals, die kannte man. Man hat in der Nähe gelebt eventuell. Oder unsere Kinder sind zur Schule gegangen zusammen. Ich meine, das waren unser Sänger.
Ja.
Die waren in der Stadt Wiesbaden bekannt.
Zu denen hat man aufgeschaut.
Ja, ja. Ja. Und das gab es dann durchaus. Oh, hast du gesehen, die Carla Pohl, die macht die Elisabeth, da müssen wir hin. Ja, aber die zweite Besetzung ist auch interessant. Also die Leute haben ihre Sänger gekannt. Das gibt es leider nicht mehr so oft. Und der kleine, sagen wir, positive Nebeneffekt von Geldkürzungen an der deutschen Theaterszene, habe ich gemerkt, ist, dass mehr Ensembles sind jetzt ins Leben gerufen.
Und das finde ich super. Es kommt wieder ein bisschen zurück. Ne? Ich bin auch sehr glücklich darüber.
Ja, das ist, also ist wirklich unersetzlich, dieses Ensemble-Erlebnis. Okay, habe ich die beste Michaela der Welt gesungen? Gar nicht. Es war gerade passabel. Aber war das eine gute, gut genug für Wiesbaden? Ja, ja, sicher. Und die Leute haben es gemocht irgendwie. Aber für mich war das einfach ein Erlebnis. Und es, ja, wie gesagt, irgendjemand musste das Ding singen. Und ich war da, ja.
Ich finde es auch für junge Sänger sehr wichtig, dass man diese großen Kollegen hat, wo man hochschauen kann. Dass man nicht nur unter seinesgleichen ist, Hauptsache jung, und sondern dass es diese Mischung gibt. Ne? Also ich erzähle immer gern die Geschichte, als ich hier meinen ersten Papageno gesungen habe. Meine Papagena hat ihre erste Papagena gesungen in dem Jahr, wo ich geboren wurde. Aber das ist für mich so etwas Tolles, weil ich kann von dieser Kollegin lernen, profitieren, und sie hat eben vor mir schon 200 Papagenos gehabt, ja. Ich darf das alles mit aufsaugen, diese Erfahrung. Klar. Und das ist doch für einen jungen Sänger unbezahlbar.
Genau. Und deswegen war ich eigentlich immer wieder an der Deutschen beschäftigt, die letzten 10 Jahre, weil ich quasi die Mama-Bär war.
Ja.
Also ich habe mit den jüngeren Kollegen so gesprochen. Wir haben, also ich war auf dem Frankfurter Bahnhof vor etliche Wochen und habe den Anthony Schneider, das ist ein junger,
ein Bassist, ne?
Ein ganz toller junger Bassist. Und er hat gesagt, ach Nadine, das war so schön damals, und weißt du, ich habe deine Ratschläge gefolgt, und ich habe, gut, was habe ich gesagt? Und gesagt, ja, viel Geld in die bayerische Einzahlung und sofort ein Eigentumswohnung kaufen. Da habe ich beides gemacht. Und ich habe das anderen Leuten immer wieder erzählt, dass du mir das gesagt hast. Und das war so hilfreich damals.
Toll.
Ich habe keine Erinnerung.
Toll.
Aber es war einfach, was man sagt, ja, wie kann ich, also finanziell und ja. So. Der war damals im Studio, glaube ich, in Frankfurt. Aber sowas, das ist wichtig.
Tipps aus erster Hand. Und das sind Sachen, die lernst du nicht an der Hochschule. Ne?
Nein,
ja.
Nein.
Ja.
Und auch die Leute vom Studios, wo man sagt, also, ich bin in Frankfurt, das Studio, mein Leben ist jetzt gebongt.
Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Genau. Ja, es gibt so viel, was man einfach wissen muss.
Ja.
Und wenn
ja.
man das von einem Kollegen oder einer Kollegin bekommt, die ja. es einfach kennt, das ist doch Gold wert.
Ich finde auch. Ja. Und anscheinend war das auch der Meinung in der Deutschen, weil, also deswegen war ich da quasi. Ja, ja.
Super.
Ja.
Und du beschäftigst dich ja auch intensiv mit der neuen Sängergeneration, du unterrichtest. Du
ja.
gibst Meisterkurse. Hast du privat auch Leute, die regelmäßig
ja.
zu dir kommen?
Regelmäßig, das ist ganz unterschiedlich. Sagen mir die Leute, okay, von vornherein, ich kann nicht mit Anfängern arbeiten.
Mhm. Keine Stimmbildung.
Ich kann das einfach nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo man anfangen kann. Mimamu, also keine Ahnung.
Ja.
Aber ich habe meistens Leute, entweder sind die suchen Solo-Verträge oder die sind schon unterwegs. Mhm. Die kommen nicht so oft, weil wenn sie Arbeit haben, wir gehen einfach so neue Partien
ja,
und sowas
ja, ja.
durch. Aber was mich wirklich interessiert und fasziniert, sind die Leute im Chor. Weil die haben eine ganz eigene, sagen wir, Bedürfnis für Pflege. Und das kann man nicht behandeln wie ein Solosänger, weil die müssen immer, die können nicht wie Solosänger immer singen bei den Proben. Auf der Bühne ist was anders, aber bei den Proben, kein Solosänger kann 6 Stunden am Tag. Die müssen 2 Werkzeugkasten haben. Und das ist für mich wirklich eine sehr, sehr gute und interessante Arbeit, die ich sehr gerne mache, weil meistens die Leute im Chor, das sind Solostimmen. Im Grunde ja. genommen. Solo-Stimmen, die irgendwie das nicht so ganz so gepackt haben. Und das finde ich auch fürs ganze Chorwesen wichtig, dieses Stimmhygiene zu
treiben. Und da hast du einige, die du betreust. Ja,
ja, ja, ja, das mache ich auch sehr gerne.
Spannend.
Ja. Yeah.
Du hast eigentlich alles erreicht, was man in einem Sängerleben erreichen kann.
Ja. Yep.
Hast du trotzdem, trotzdem noch Wünsche an das Leben? Was darf noch kommen?
Also, die Zeit eilt vorbei, aber ich würde wahrscheinlich noch ein Klytämnestra schaffen.
Ja, hast du Lust drauf?
Ja, ich habe so Lust drauf, so Lust.
Wir senden das ans Universum.
Ja, ans Universum, also bitte, bitte, weil das wäre dann im Grunde genommen meine 4. Partie in Elektra.
Ja.
Chrysotomus Elektra, Schleppträger oder wie die heißt
Aufseherin
da. Und jetzt Aufseherin 5. Und dann und jetzt die Clytemnestra. Und ich finde das ist das Herzstück von dieser Oper. Und ich finde die Frau einfach faszinierend.
Spannend, dieser Charakter, oder? Was die alles auf ihren Schultern trägt. Warum ist sie so geworden, wie sie geworden ist? Sie ist ja keine klassische Böse, ne? Sie ist ja eher so ein Opfer ihrer Umstände.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, aber sie hat sich also Richtung Bösheit sehr, sehr weit treiben lassen. Ja. Also sie ist, ich glaube, sie ist auch unglaublich einsam.
Wahrscheinlich,
ja. Und sucht einfach Kontakt. Ich finde sie faszinierend.
Also ich würde mich freuen, wenn wir noch eine Clytemnestra von dir erleben dürfen.
Ah, ich mich auch, ja.
Aber so, du steckst dir kein Ziel, bis dahin möchte ich singen, du lässt das offen, ja?
Nee, also ich hätte gedacht, die letzte Vertrag da in Berlin, das war's dann. Und jetzt kam Dresden. Also,
ach so, Dresden waren die eine nette Überraschung
das
noch.
Das war ein Geschenk einfach, ja.
Ja, schön. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir das heute nochmal zum letzten Mal machen können.
Ja.
Und dass deine nächste Straußpartie dann die Clytemnestra wird.
Clytemnestra, genau.
Liebe Nadine, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses spannende Gespräch in dein weitreichendes Leben. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil angerissen, man könnte stundenlang sprechen. Möchtest du mal ein Buch schreiben? Das alles mal aufschreiben?
Nein. Ich habe kein, ich weiß überhaupt nichts mehr.
Dein Mann soll dir helfen.
Ja, genau.
Dein Lexikon. Nadine, tausend Dank. Alles Gute für die Zukunft, für alles, was noch kommen mag. Vor allem Gesundheit und wir sehen uns gleich oben auf der Bühne.
Dankeschön.
Ich freue mich.
Ja.